Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Elfter Teil. Wechselnde Adressen.
Ein halbes Jahr später schien der Neubeginn von Rebecca und Sebastian tatsächlich gelungen zu sein. Rebecca investierte ihre durch Fabians Tod freigewordenen Energien in ihr Unternehmen und konnte den Umsatz durch neue Großkunden beträchtlich ausweiten, und auch Sebastians Karriere kam wieder in Tritt. Jost Benning hatte ihn seinem neuen Arbeitgeber empfohlen, und Sebastian hatte gleich bei der ersten Begegnung mit dem Messebauer eine gute Figur gemacht. Dem Mann gefiel es, seine bodenständige Firma, die von der Gestaltung von Messeständen für Industrieunternehmen lebte, mit einem weltläufigen Architekten zu schmücken. Er nahm Sebastian mit zur Präsentation bei seinem Kunden Helmut Riele in Eberbach am Neckar. Seit auch dieses Treffen vorteilhaft verlaufen war, beteiligte sich Sebastian nicht nur an der Planung des Hannoveraner Messeauftritts für die nordbadische Drahtzieherei, sondern entwarf auch bereits einen Erweiterungsbau am Neckarufer für eine neue Fertigungsstraße der Egon Riele GmbH. Der berufliche Erfolg von Rebecca und Sebastian brachte es mit sich, dass sie einander seltener sahen. Das tat der Beziehung augenscheinlich gut. Sebastians häufige Termine erlaubten es Rebecca, auch den Kontakt zu ihren eigenen Freunden wieder aufzunehmen. Außerdem machte sie weitere Bekanntschaften, die neue Ansichten und Gewohnheiten in ihr Leben brachten. Zum Beispiel Jana Büssing, eine Meisterschülerin von Krusicke, die er neuerdings im Laden aushalf und jeden Mittag ins Tavola Calda ging. So oft es möglich war, begleitete Rebecca ihre neue Freundin und nahm dort ihr Mittagsmenü ein. Zu Hause erzählte Rebecca von Janas turbulentem Leben. Umzüge, Vernissagen, Autounfälle, unentwegt passierte etwas Neues. Jana kannte keinen ereignislosen Tag. Vor allem aber die Männer sorgten für Durcheinander. Jana fand einfach nicht den Richtigen, obwohl sie bei der Suche nie nachließ. Doch der Zürcher Börsenmakler war eine Pleite, der Lebenskünstler ein Betrüger und der türkische Profifußballer hatte nicht die Kondition, um mit Janas Tempo mitzuhalten. Aus all diesen Erlebnissen setzten sich die Gespräche im Laden und beim Mittag zusammen. Rebecca konnte gar nicht genug davon bekommen. Jetzt war der aktuelle Lover von Jana gerade mit einer akuten Psychose in eine geschlossene Anstalt eingewiesen worden. Der Inhaber einer Werbeagentur hatte es offensichtlich nach dem Doppelmord an seinem Partner und dessen Frau, der von der Polizei als Selbstmord deklariert worden war, mit der Angst zu tun bekommen. Sein Partner, den Jana auch einmal kennengelernt hatte, war in einen Finanzskandal verwickelt gewesen und hätte am Tag nach seinem Tod vor Gericht zu erscheinen gehabt. Jetzt sah Janas Geliebter sich von allen verfolgt und machte auch bei ihr keine Ausnahme. Ihr letzter Besuch in der Spandauer Heilanstalt hatte mit einem tätlichen Angriff auf sie geendet. Sebastian hörte bei diesen Geschichten gar nicht mehr richtig hin. Für ihn war diese Jana ein Flittchen und ihre Erlebnisse allesamt schlechte Erfindungen. Er hatte allerdings den Verdacht, dass Rebecca sich in Jana eine Stellvertreterin gesucht hatte, die jetzt das Leben lebte, dem Rebecca früher gefrönt hatte. Sehnte sie sich nach dieser Unabhängigkeit zurück? Er glaubte, die Antwort zu kennen. Er hätte sich nicht mehr irren können. Rebecca gefiel sich in der Rolle der Zuhörerin. Sie konnte an Janas Leben teilnehmen, ohne seine Schattenseiten, die sie sehr wohl kannte, noch einmal in Kauf nehmen zu müssen. Sie sah Jana wie eine Tochter an, die sie durch die Pubertät begleitete. Mitfühlend und voller Ratschläge, aber immer in dem Bewusstsein, dass es sich um eine Phase handelte, die vorbeigehen würde. So half sie Jana auch bei der Vorbereitung ihrer ersten Ausstellung in der Galerie Fedor am Savini-Platz, obwohl sie Janas Kunst nicht verstand. Es handelte sich bei Janas Konzept um eine Installation, bei der Tiefkühlmenüs in der Verpackung bei Raumtemperatur allmählich verdarben. Die Besucher der Ausstellung sollten diesen Prozess der Dekomposition im Verlauf der Wochen beobachten, was die Vernissage in Rebeccas Augen zu einer ziemlich sinnlosen Veranstaltung machte, aber darüber sprach sie nicht mit Jana. Sie kümmerte sich stattdessen um die praktischen Aspekte. Ihrem Organisationstalent war es zu verdanken, dass die Ausstellungseröffnung nicht im Kalender der Metropole unterging. Das Presseecho war erstaunlich positiv. Sebastian war dem Abend mit einer faulen Ausrede ferngeblieben. Rebecca erkannte erst jetzt, dass ihre Bekanntschaft mit der neuen Künstlerin sein Missfallen erregt hatte und sie wollte gegensteuern. Er sollte Jana endlich kennenlernen. Es war ein Tag, an dem nichts gelingen wollte. Sebastian hatte lang geschlafen und war um 10:30 vom Telefon geweckt worden. Am anderen Ende erklang der badische Dialekt von Helmut Riele, der wissen wollte, warum Sebastian dem Aufbau des Messestands ferngeblieben war. Sebastian erwachte schlagartig. Bennings Chef hatte ihm nichts davon gesagt, dass bereits gestern mit den Bauten begonnen worden war, in Anwesenheit des Auftraggebers. Während Riele noch vom Fortgang der Bauarbeiten schwärmte, dachte Sebastian angestrengt nach. Er durfte Riele gegenüber seinen Ärger über die offenkundige Zurücksetzung nicht durchscheinen lassen. Schließlich hatte er noch mit dem Drahtzieher ein Eisen im Feuer. Der Auftrag für den Bau in den Neckarauen von Eberbach würde aber, das war Sebastian jetzt klar, an Benning und seinem Chef vorbeigehen. Diese Leute zählte er nicht mehr zu seinen Freunden. Mit dem Hinweis auf einen Termin im Bausenat beendete er das Gespräch mit Riele, nicht ohne mit dem Fabrikanten eine Verabredung für die Woche nach der Messe getroffen zu haben. Kaum, dass der Hörer wieder auf der Station lag, fiel die mühsam aufrechterhaltene Kontenance von Sebastian ab. Er war ärgerlich, dass er Benning so lang vertraut hatte. Erst jetzt erkannte er, dass Benning nur auf diesen Moment gewartet hatte, um sich für seine damalige Entlassung zu rächen. Seine Hilfsbereitschaft war nur Teil eines Plans gewesen, Sebastian zu demütigen. Am liebsten hätte er seinen ehemaligen Untergebenen gleich angerufen und zusammengestaucht, aber er wollte sich keine Blöße geben. Der Tag seiner Vergeltung würde noch kommen. Dennoch war Sebastians Groll weiterhin groß. Beim Rasieren wuchs sich eine Ungeschicklichkeit gleich zu einem weiteren Ärgernis aus. Sebastian bekam einen Wutanfall, als ihm der Verschluss des Rasierschaums abbrach. Er schleuderte die Dose in die Ecke. Das Ventil öffnete sich und Schaum verteilte sich über den Badetüchern. Sebastian verließ das Badezimmer und entschloss sich, spazieren zu gehen. Doch obwohl die Sonne herbstlich strahlte, konnte er keinen Schritt genießen. Im Gegenteil. Er stellte fest, dass er Berlin abscheulich fand. In jedem Haus sah er eine Geschmacklosigkeit, in den Laternen ein Affront, in den Passanten eine Beleidigung und selbst noch das Trottoir unter ihm fand keine Gnade. Erst als er vor dem Bücherbogen stand, beruhigte Sebastian sich wieder. Das Geschäft unter der S-Bahn-Trasse mit seinen vielen Kunstbänden hatte ihm schon immer Zutrauen eingeflößt. Er ging hinein und begann zu stöbern. Es war eine gute Stunde vergangen, als er auf die Uhr sah und entdeckte, dass er schon spät dran war. Rebecca hatte ihn in ihr Tavola Calda bestellt, um ihm endlich ihr Lieblingslokal zu zeigen. Doch als er den Laden verlassen wollte, trat ihm die resolute Inhaberin in den Weg. Er hatte vergessen, das Buch zu bezahlen, das er unter dem Arm trug. Auf diese Weise des versuchten Diebstahls bezichtigt, griff er wortlos in seine Tasche und warf einen Hunderter auf den Kassentresen. Ohne das Wechselgeld in Empfang zu nehmen, eilte er davon. Er fühlte sich beleidigt von der hochnäsigen Buchhändlerin, die ihn gar nicht erkannt hatte. Er wusste sehr wohl, was das bedeutete. Nur bedeutende Architekten wurden im Bücherbogen bevorzugt behandelt. Sebastian gehörte nicht mehr dazu. Rebecca hatte mit Jana bereits eine Flasche Alpi Bianchi geleert, als Sebastian draußen vor dem Schaufenster auftauchte und unschlüssig hereinblickte. Rebecca winkte ihm zu. Schließlich bequemte er sich herein und nahm Platz, ohne seinen Trenchcoat abzulegen. Ihm passte das Überfallartige der von Rebecca arrangierten Begegnung mit Jana überhaupt nicht. Zumal nicht in seiner augenblicklichen Erregtheit. Wie sollte er jetzt auf Kommando Konversation betreiben, während man sich am Savini-Platz und in Hannover über ihn das Maul zerriss? Mürrisch griff er nach der Speisekarte und überging absichtlich Rebeccas Empfehlung. Sie hatte seinen ersten Besuch bewusst auf einen Dienstag gelegt, weil es da Kalbsleber mit Zwiebeln und Salbei gab, Sebastians Lieblingsgericht. Erst als Jana, die sich von seiner schlechten Laune nicht beeindrucken ließ, Rebekkas Empfehlung bekräftigte, fügte sich Sebastian der Planung. Die Kalbsleber war makellos und auch gegen die anderen Aspekte des Mittagessens konnte Sebastian nichts einwenden. Behaglich lehnte er sich zurück, als der Kellner Lino die Teller abräumte. Sebastian musste sich eingestehen, dass Rebekka recht gehabt hatte. Sowohl das Lokal als auch ihre neue Freundin gefielen ihm. Dennoch stemmte sich etwas in ihm gegen diese Einsicht, die seinen Erwartungen so sehr widersprach. Er wünschte sich geradezu eine Störung der Harmonie herbei und fand sie in dem Buch, das er angeblich hatte stehlen wollen. Jana hatte den Bildband interessiert aufgeschlagen und bewunderte die Luftaufnahmen italienischer Städte und Landschaften, die darin großformatig versammelt waren. Als Lino den Espresso auftrug, blickte er notgedrungen in das Buch, das den halben Tisch bedeckte. Sebastian, den die Vertraulichkeit des Kellners mit Rebekka ohnehin störte, nahm diesen Seitenblick zum Anlass für ein kleines Quiz. Jovial fragte er Lino, ob er die Landschaft kenne. Lino schüttelte den Kopf. Sebastian blätterte zum Bild einer großen Stadt, auf dem auch einige Sehenswürdigkeiten zu erkennen waren. Lino setzte seine Brille auf und studierte das Foto eingehend. Doch der Name der Stadt fiel ihm nicht ein. Sebastian lachte fast hämisch. Es war Mantua, kaum 20 Kilometer von Linos Heimatort entfernt. Noch als Lino die Rechnung holte, amüsierte sich Sebastian über die Heimatkenntnis des Italieners und auch Rebekka lachte mit, als Jana Anekdoten aus ihrer Zeit in Perugia erzählte, in denen ihre Gastgeber nicht gut wegkamen. Dass Lino etwas gekränkt war, entging ihr. So froh war sie, einen unbeschwerten Nachmittag mit ihrem Freund geschenkt bekommen zu haben. Silvia hatte Rebekka überrascht, die an diesem Mittwoch allein hinter dem Tresen stand und war mit Sandwiches in den Laden gekommen. Seit der Pleite von Sebastians Büro war sie nicht mehr hier gewesen, doch jetzt hatte sie etwas zu besprechen. Gemeinsam richteten sich die beiden Frauen einen Mittagsimbiss auf einem Zeichentisch her. Rebekka freute sich über die Geste der inzwischen entfernten Freundin, wusste aber, dass etwas nachkommen würde. Sie hatte bereits gehört, dass Silvia und der Skipper in letzter Zeit häufiger zusammen gesehen worden waren und vermutete jetzt natürlich eine Offenbarung in dieser Richtung. Tatsächlich hatte Silvia vor, Rebekka über die neuen Verhältnisse in Kenntnis zu setzen. Sie wollte aber auch die alte Clique wieder zusammenführen. Aus für sie unerfindlichen Gründen weigerte sich allerdings der Skipper, Rebekka zu begegnen. Silvia schwebte eine schrittweise Annäherung vor. Schließlich war Rebekka in ihrer Rolle als Generalin maßgeblich an ihrer Liebe zum Skipper beteiligt. Rebekka freute sich ehrlich über die Nachricht, dass Silvia schwanger war. Sie wusste um ihre Vergehen an der Beziehung, deren Ehrlichkeit sie lange Zeit nicht begriffen und darum leichtfertig missachtet hatte, und sie hatte wegen des offenkundigen Unglücks von Silvia immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Doch jetzt erschienen die ganzen Kabale um die beiden wie ein Vorspiel zum Familienglück und ihre eigentlich unrühmliche Rolle darin erhielt einen Sinn, der sie adelte. Zufrieden biss Rebekka in ihr Roastbeef-Sandwich. Die beiden Freundinnen hatten viel zu besprechen. Seit Jahren schon hatten sie bis auf Smalltalk bei flüchtigen Begegnungen keine Worte mehr gewechselt. Rebekka brachte Silvia auf den neuesten Stand und erzählte ihr, wie sich nach dem Tod von Fabian die Beziehung zu Sebastian wieder erholt hatte. Nur der Sex war noch nicht zurückgekommen. Rebekka hatte es zwar einmal versucht, doch es war eine verkrampfte Angelegenheit gewesen. Silvia hatte eine Idee. Warum überraschte Rebekka ihren Mann nicht einmal am frühen Nachmittag, wenn er nicht mit ihr rechnete? Vielleicht könnte dadurch die Alltäglichkeit des Feierabends durchbrochen werden. Rebekka stimmte zu. Es war ein Versuch wert, nur einen Termin müsste man finden. Silvia bot sich an, sie im Laden zu vertreten, damit sie auf der Stelle zu ihrem Liebsten könnte. Rebekka fand die Idee bestechend. Selbst wenn es mit Sebastian nicht klappen würde, hätte sie immerhin einen Nachmittag zur freien Verfügung. Sie gab Silvia ein paar Anweisungen und die Schlüssel und brach Richtung Holsteinische Straße auf. Sebastian hatte seit der Hannover-Messe immer wieder den Kontakt zu Helmut Riehle gesucht, um den in Aussicht gestellten Erweiterungsbau in Eberbach endlich in Angriff nehmen zu können. Doch Riehle hatte ihn hingehalten und eine Entscheidung auf einen Besuch vertagt, den Sebastian im Neckartal machen sollte. Aber als der Reisetermin näher rückte, war Riehle plötzlich nicht mehr erreichbar. Ein ums andere Mal versprach die Sekretärin Sebastian, ihn sofort zu verbinden, um ihn dann in der Warteschleife verhungern zu lassen. Als Sebastian den Slogan »Kommt Zeit, kommt Draht, Egon Riehle, Ihr Qualitätslieferant für Zäune, Spulen und alle Drahtwaren« zum 100. Mal gehört hatte, legte er auf und rief noch einmal an, um die Sekretärin zur Rede zu stellen. Schließlich gestand ihm die Frau die schreckliche Wahrheit. Nach einem Hochwasser war die unterversicherte Fabrik ein Fall für den Insolvenzverwalter geworden. Helmut Riehle war nach Bali gefahren, wo er unerreichbar blieb. Diese Nachricht hatte Sebastian nicht so getroffen, wie sie es noch vor Jahren getan hätte. Statt Trübsal zu blasen, machte er weiter wie geplant. Seit einigen Monaten hatte er wie Rebecca ein Mittagsritual gefunden, das in seinen Augen billiger und besser war als das Tavola Calda, auch wenn die Flasche Weißwein, die er zum Essen nahm, diese Kalkulation zur Illusion werden ließ. So fand er sich stets um 12:30 im Lavinia in der Bregenzer Straße ein, wo er bis zu einem zweiten Grappa um 2:30 blieb. An diesem Tag hatte die Chefin Tatjana zu ihrem Jubiläum eingeladen, wo Prosecco in Strömen fließen sollte und sich für Sebastian eine neue Perspektive eröffnen. Das war vor 2 Monaten. Rebecca wunderte sich über den Duffelcoat, der über die Garderobe geworfen war. Der Mantel mit den silbernen Knebeln kam ihr bekannt vor, doch hierher gehörte er nicht. Sie blieb im Flur stehen, ließ die Tür zufallen und horchte auf die Hektik, die darauf im Schlafzimmer ausbrach. Jana vergaß ihren Duffelcoat, als sie aus der Wohnung stürmte. Leicht bekleidet wie sie war, dürfte sie sich eine Erkältung zugezogen haben, doch niemand könnte behaupten, er wüsste es, denn Jana verschwand aus der Stadt und erst einige Jahre später erzählte jemand, er habe sie im Fernsehen auf Globo in Brasilien gesehen, wo sie in einer Show im Publikum saß. Doch das wird wohl eine Verwechslung gewesen sein. Im Schlafzimmer suchte Sebastian nach Ausreden, die sich Rebecca erst gar nicht anhören wollte. Sie schnitt ihm das Wort ab und verbat sich, herrisch an der Nase herumgeführt zu werden. Sie wollte wissen, wie lange das schon ginge. Eingeschüchtert gab Sebastian zu, dass Jana bereits seit Wochen jeden Mittwoch hier vorbeikam. Rebecca war sprachlos. Minutenlang standen sich die beiden schweigend gegenüber, bis Sebastian beschloss, sich zu verteidigen. Doch es wurde eher ein Angriff. Er begann mit einer Abrechnung. Hatte Rebecca denn eine Ahnung, wie er sich fühlte? Er hatte seine Arbeit verloren, seine Reputation und die Kinder waren ihm genommen worden. Alles geopfert für Rebecca, während sie im Erfolg badete. Was hatte sie ihm denn gegeben? Tonlos nannte sie Fabians Namen. Sebastian lachte auf. Rebecca war doch genauso froh wie er, dass der Kleine aus dem Weg war. Sebastian schlief schon an diesem Abend nicht mehr in der Holsteinischen Straße. Er lud seine Sachen in den Wagen und fuhr davon. Die Nacht verbrachte er zunächst in Puschels Pub, einer Sportbar an der Potsdamer Straße, wo er mit anderen Gästen an der Theke ein Fußballspiel verfolgte, dessen Ergebnis er zum Erstaunen seiner Zechbrüder exakt voraussagte. Das war ein Grund zum Feiern. Sebastian nahm die Einladung zu einigen Schnäpsen gern an. Danach fuhr er in die Tiefgarage am Potsdamer Platz, wobei er seinen Wagen an den Begrenzungspollern schrammte und übernachtete schließlich im Auto. In den folgenden Monaten wechselte er häufig die Adressen.
Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauff.